Was passiert, wenn eine Nachfolge nicht so läuft wie geplant und der Sohn am Ende seinen eigenen Weg geht? Genau das ist die Geschichte meines heutigen Gastes. Christian Steinhardt, Steuerberater aus Augsburg, ist 2016 in die Kanzlei seines Vaters eingestiegen. 8 Jahre lang haben die beiden gemeinsam aufgebaut, entwickelt und irgendwann auch gemerkt, die Erwartungen und Ziele, die Vorstellungen von Führung und Wachstum passen einfach nicht mehr zusammen. Mitte 2024 hat Christian die Konsequenz gezogen. Er hat die väterliche Kanzlei verlassen und seine eigene Steuerberatung in Augsburg gegründet. 4 Mitarbeiter haben sich entschieden, ihm zu folgen. Ein mutiger Schritt, der nicht nur unternehmerisch, sondern auch menschlich alles andere als einfach war. Und das Spannende daran, das Verhältnis zu seinem Vater ist heute besser denn je. In dieser Folge sprechen wir über Christians ganz persönliche Nachfolgegeschichte, über das, was er sich im Nachhinein anders wünschen würde und natürlich über seine Expertise als Steuerberater. Wann brauche ich wirklich eine Holding? Was sollte ich steuerlich bei meiner Nachfolge unbedingt beachten? Und wie baue ich als Unternehmer langfristig Vermögen auf? Mein Name ist Benedikt Schentrup, selber Unternehmer und Nachfolger und schon seit April 2024 dein Host hier im Nachfolgeschmiede-Podcast. Ich freue mich, dass Christian heute hier dabei ist und los geht's mit dem Gespräch. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup. Ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Ja, guten Morgen, lieber Christian. Herzlich willkommen im Nachfolgeschmiede-Podcast. Ich kenne dich ja jetzt schon aus dem Vorgespräch ein bisschen und habe mich mit dir ja vorher schon ein bisschen auseinandergesetzt. Aber für unsere Hörer, sei so nett, stell dich einmal vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, Benedikt, vielen Dank für die Einladung erstmal. Genau, ich bin der Christian Steinhardt aus Augsburg und ich bin 38 Jahre alt, habe 3 Kinder. Und eine Steuerkanzlei hier in Augsburg.
Genau, dich findet man nämlich auch recht schnell, Google schlägt deine Kanzlei recht schnell vor. Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
So soll es sein.
Ja. Aber du bist ja heute aus zweierlei Hinsicht hier oder sind wir zur Erkenntnis gekommen, deine Story passt gut in meinen Podcast. Zum einen, weil du ja das Thema Nachfolge auch mal selber versucht hast. Aber gleichzeitig natürlich die steuerlichen Themen auch immer irgendwie bei jeder Nachfolge Rolle spielen. Und beides versuchen wir heute mal so ein bisschen aufzuklären, was so dahinter steckt.
Ja, sehr gerne.
So, erzähl doch mal unseren Hörer einmal deinen Werdegang. Also ich habe so recherchiert, du hast irgendwie Ausbildung gemacht, warst aber auch mal auf der Unternehmensberater oder bei einer großen namhaften Steuerkanzlei unterwegs. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Genau, danke. Also es ging los mit dem Studium hier in Augsburg, ganz klassisch mit Bachelor- und Masterstudium in BWL, wo dann auch noch nicht so richtig klar wird, wo geht die Reise hin. Hab dann mal kurz in die Wirtschaftsprüfung geschnuppert. Dann ist mir aber auch relativ schnell klar geworden, nein, das ist nicht so richtig meins. Und bin dann quasi, ja, das ist schon die Überleitung, familiär geprägt, auch quasi von meinem Papa, der Steuerberater ist, einfach in die Richtung Steuern gegangen. Hab mir gedacht, okay, warum nicht einfach mal anschauen, das Potenzial ist ja auf jeden Fall da. Und insofern bin ich dann quasi nach dem Studium erstmal in eine größere Kanzlei, Big Four Kanzlei, habe da nochmal ein paar Erfahrungen gesammelt, war auch wirklich sehr wertvoll. Also auch nicht gleich natürlich ins elterliche Unternehmen zu gehen, sondern sich erstmal was anderes anzuschauen, kann ich nur sehr empfehlen. Und das hat mir dann auch tatsächlich einfach nochmal so einen größeren Blick auf das Ganze gegeben, auch wenn es jetzt nicht wahnsinnig lang war natürlich. Aber dass man so ein bisschen die Strukturen kennenlernt, wie sind auch Teamentwicklungen, so Themen im Team, wie wird es kommuniziert mit den Chefs und solche Themen. Ja. Und dann natürlich auch die steuerlichen Erfahrungen, die ich da mitnehmen konnte, die mir tatsächlich auch jetzt beziehungsweise so ein bisschen in die Richtung mich gebracht haben, sage ich jetzt mal so, also die auf jeden Fall sehr wertvoll waren für mich. Und dann ging es eben weiter, 2016 bin ich dann mit in die Kanzlei von meinem Vater eingestiegen, habe dann auch einen Steuerberater gehabt und dann haben wir das zusammen quasi die Kanzlei aufgebaut von ihm. Die Kanzlei war, bestand natürlich schon, die Basis war auf jeden Fall schon da und haben das dann quasi ja 8 Jahre zusammen entwickelt. Und genau, auf die Details können wir gleich mal eingehen.
Ja, danke für den ersten Einblick. War das von vornherein geplant? Also du hast gesagt, BWL-Studium, und da war noch nicht so klar, wo die Reise hingeht. Bist dann aufgrund der familiären Vorprägung irgendwo dann in einem Steuerthema gelandet. War das dann nach, oder wann war klar, dass das Thema mit deinem Vater zusammen in die Kanzlei zu gehen, dass das akut ist? Hat der da irgendwie Erwartungen geäußert? Oder wie kam es dazu, dass das überhaupt für dich in Frage kam?
Das war tatsächlich ganz positiv, also muss ich sagen, da hat er jetzt nie so den Weg tatsächlich vorgegeben. Klar war die Frage da, wie sieht's aus, hast du da Interesse? Aber ich habe auch bewusst gesagt, okay, ich bin mir nicht sicher und ich will vorher mal was anderes sehen und will sehen, ob das wirklich das Richtige ist. Und habe dann quasi habe dahingehend auf jeden Fall gesagt, okay, unabhängig von dem elterlichen Unternehmen entscheide ich mich aber trotzdem für den Bereich Steuern, weil es mir einfach liegt, weil es für mich sehr gut passt, weil es ja ein sehr spannendes Feld für mich einfach ist, was mir Spaß macht.
Okay, und wie kam es dann ganz, ganz konkret, dass du gesagt hast, so jetzt habe ich genug Erfahrung außerhalb gesammelt, ich steige jetzt bei meinem Vater ein. Wie habt ihr das gemacht?
Das war so ein bisschen parallel. Also der erste Schritt war Praktika in der Wirtschaftsprüfung, die mir dann gezeigt haben, okay, ist in Ordnung, aber nicht vollkommen meins. Und dann eben quasi auch bei ihm ja gearbeitet, quasi direkt nach dem Abitur schon mal so ein bisschen. Und dann hat man so ein bisschen den Vergleich. Und dann bin ich eben weitergegangen, nächster Schritt, dann eben bei der Big Four Gesellschaft, auch im Steuerbereich. Und da hat sich das dann schon gefestigt und ich habe gesagt, ja, okay, auf jeden Fall, also das will ich auf jeden Fall in der Richtung weitermachen. Okay.
Und wie seid ihr konkret vorgegangen, als ihr das zusammen angegangen seid? Habt ihr euch, ich sag mal, wie das dann immer so ist bei Familienunternehmen, am elterlichen Esstisch Gedanken gemacht, so, dann kommst du rüber, dann machst du die Aufgaben, oder wie habt ihr das strukturiert?
Tatsächlich genau so, also das war wirklich, war wirklich, ja, ich sag mal so, wie weithin üblich, dass man sagt, okay, wie sieht es aus? Man steigt einfach mal ein, man fängt einfach mal an und guckt, wie es funktioniert. Es waren natürlich so gewisse Erwartungen da in beiden Köpfen. Die wurden auch teilweise gerade am Anfang kommuniziert. Dann sozusagen, ja, es hat auch, wie gesagt, den Großteil der Zeit wirklich sehr gut funktioniert. Nur dann waren die Erwartungen einfach, das haben wir dann beide gemerkt, zu unterschiedlich, die Zielsetzungen irgendwo zu unterschiedlich, und haben dann eben, weil nicht so ein richtiger, fester Plan bestanden hat, das ist sozusagen wirklich eine Lektion, die ich da mitnehme und auch den Mandanten von mir dann wirklich so kommuniziere, dass ein Nachfolgeplan, ich sehe es eben aus eigener Erfahrung, da wirklich sehr hilfreich sein kann, wo man dann einfach weiß, was passiert, wann, wer hat welche Aufgaben und welche Varianten schlägt man da ein.
Ja, also das heißt, ihr seid irgendwie irgendwie so, habt ihr losgelegt, das ging ja dann doch auch eine ganze Weile gut. Wie lange warst du insgesamt in der Kanzlei deines Vaters?
Ja, ziemlich genau diese 8 Jahre, quasi Mitte 2016 bis Mitte 2024.
Krass, okay. Und was waren so Erwartungen, wo das zusammengepasst hat, und an welchen Punkten hat es nicht zusammengepasst?
Also wir haben da an vielen Punkten, muss ich sagen, wirklich gut zusammengepasst, waren also vom Fachlichen immer sehr gut, von den Mandanten, von der Mandantenstruktur gab es immer mal wieder sozusagen etwas Diskussionen, aber das war im Großen und Ganzen, waren wir uns da auch immer einig. Wo es dann ein bisschen eben auseinanderging, dass ich so versucht habe, von der Mitarbeiterführung so ein bisschen neue Themen reinzubringen, die aber wahrscheinlich jetzt im Nachhinein, aus meinem jetzigen Blickwinkel von mir auch tatsächlich nicht optimal umgesetzt wurden. Und dann war eben so ein bisschen die Spannung da. Dann kommt man sozusagen doch wieder zum klassischen Modell. Dadurch hat sich das sozusagen dann, ja, ging es dann so ein bisschen auf die persönliche Ebene teilweise. Aber ich sage mal so, im Großen und Ganzen hat sich es einfach gezeigt, dass wir von der Ausrichtung beziehungsweise jeder so ein bisschen seine eigenen Entscheidungen treffen will. Ja. Und das ist sozusagen diese Eigenverantwortung zu übernehmen und den anderen sozusagen auch seine Eigenverantwortung zu lassen. Und das war im Prinzip eins unserer Themen, die wir dann beide sozusagen nur dadurch lösen konnten oder wir im Endeffekt nur dadurch lösen konnten, dass wir gesagt haben, okay, jeder geht seinen eigenen Weg. Und was im Nachhinein auch wirklich sehr positiv war, auch die Beziehung da dann tatsächlich wieder deutlich verbessert hat, ist die persönliche.
Krass, also erstmal krasses Story, danke, dass du die so teilst. Das wirkt jetzt auf mich auch sehr selbstreflektiert. Gut, ist ja auch schon eine Weile her. Ich möchte trotzdem gerne nochmal nachbohren, weil ich das in anderen Nachfolgesituationen auch manchmal erlebe. Thema Mitarbeiterführung, das ist ja eigentlich überall Thema, weil sich ja bei vielen Unternehmern, die so am Ende ihrer Berufslaufbahn stehen, die kennen noch einen anderen Arbeitsmarkt. Damals war hier dieses Generation Z, Generation Y, so die Bedürfnisse der Generation waren ja damals, als die gegründet haben, auch noch anders. Haben bei euch auch so, ich sag mal, die Werte oder die Erwartungen an Mitarbeiter eine Rolle gespielt? Oder was waren das so für Dinge, wo du gesagt hast, da hätte ich die Führung gerne anders gemacht?
Ja, insbesondere war das dann so in die Richtung, dass ich gerne Teamstrukturen aufgebaut hätte und quasi gerne eben eine Zuordnung gemacht hätte von den Mitarbeitern quasi, wo dann jeder Partner, also quasi mein Vater und ich, sein Team in gewisser Weise hat und wir dann quasi, ja, das, also die Kanzlei darüber weiterentwickeln, dass wir nachfolgemäßig auch eventuell nochmal einen neuen Steuerberater aufbauen, der dann seine Aufgaben schrittweise übernimmt, dass quasi da so eine gewisse klarere Struktur besteht, wer ist für was zuständig, wer hat welche Aufgaben und wie erfüllt er die dann auch? Und das war eben, also jetzt ein Punkt Mitarbeiter, dann schwingen natürlich immer nur andere Themen mit, dann auch die Erwartungshaltung an die Arbeit, also quasi wie man arbeitet, beziehungsweise auch in welchem Umfang man arbeitet. Ich habe natürlich mit meinen damals 2, mittlerweile 3 Kindern auch immer die Familie nebenher.
Ja.
Die mir wirklich wichtig ist und weiterhin wichtig ist und wichtig war. Und da ich eben versucht habe, da eine Balance zu finden, das war mir eben wichtig. Und das war eine, sage ich mal, Gemengelage aus mehreren Faktoren, die dann eben dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, es tut beiden besser.
Ja, also auch den Punkt kann ich echt gut nachvollziehen, weil ich habe die Woche auch noch überlegt, welches Bild habe ich als Kind vom Unternehmertum über meinen Vater bekommen. Und das war natürlich auch bei meinen Eltern so, klassisches Rollenmodell. Mein Vater macht Karriere, meine Frau kümmert sich um Haushalt und Kinder. Und ich sag mal, meine Frau und ich leben das heute auch nicht ganz so krass. Ja, der Großteil der Care-Arbeit bleibt an meiner Frau irgendwo hängen, aber trotzdem habe ich das Bedürfnis, hier als Vater auch präsent zu sein. Und ich sag mal, das Stundenkontingent, was mein Vater damals gewuppt hat, ist jetzt für mich auch nicht so erstrebenswert. Wir haben es bei uns hingekommen, weil er gut loslassen konnte und irgendwie, weil dann auch ich anscheinend Ergebnisse geliefert haben, die ihm das Loslassen erleichtert haben. Aber genau diesen Punkt ist, wenn du in die Nachfolge kommst, bist du ja häufig auch noch in dieser Familienphase. Ganz normal und
wichtig.
Ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen ein Thema ist. Und ich hab, genau diesen Punkt habe ich mir diese Woche auch nochmal so in Erinnerung gerufen. Bei uns hat es jetzt ganz gut geklappt, aber klar, wenn ihr natürlich auch beide vom Charakter noch seid, okay, ich mache gerne lieber was selber oder alleine, dann klar, dann kommt man vielleicht auch in so eine Gedankenspirale, wo es schwer ist, wieder auszusteigen.
Das ist so, also man ist auch tatsächlich so ein bisschen, ja, wenn man so will, zerrissen zwischen beiden Welten, weil man sozusagen beiden Welten dann nicht vollkommen gerecht wird. Man muss dann einfach immer ein bisschen so switchen, einmal den Fokus hier legen und dann aber wieder zurückkommen. Es ist natürlich einfacher, mal zu sagen, okay, alles andere ist mir egal, ich mache jetzt nur das eine oder nur das andere. Aber ja, so wie du sagst, ich glaube, vielleicht ist es ein Generationenthema, aber dass man halt sich sagt, okay, man versucht zusammenzubringen.
Ja, spannend. Und dann, wann ist dir konkret bewusst geworden, es geht mit uns beiden nicht mehr in einer Kanzlei?
Ja, das war wirklich eine längere, sozusagen mal, Entwicklung über, ich sage mal, 1 bis 2 Jahre, wo ich dann gesagt habe, das war natürlich die Zeit, muss man auch dazu sagen, etwas durch diese ganze Corona-Thematik und Überbrückungshilfen und sonst was vorbelastet, wo dann, sage ich mal, die Spannungen an unterschiedlichen Stellen dann einfach aufgekommen sind, wo wir gesagt haben, okay, oder gemerkt haben, man arbeitet in gewissen Punkten einfach nicht mehr wirklich zusammen, sondern vielleicht sogar unterbewusst wahrscheinlich gegeneinander.
Okay, krass.
Und dann, also vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt, klar, aber dass das quasi dann einfach nicht mehr so wirklich in die richtige Richtung ging und dann auch, ein Zeichen ist für mich oder war für mich immer, wenn dann die Mitarbeiter das so ein bisschen auch aufnehmen und die haben da ein sehr gutes Gespür dafür, dass quasi der Chefbereich sich nicht einig ist oder die Leitung nicht einig ist, dann wird es tatsächlich schwierig. Dann gibt es Grüppchenbildung und dann ordnet sich das zu. Und hat sich über diese Gruppe dann auch quasi bei mir das ergeben, dass ich gesagt habe, okay, da mache ich so eine gewisse Abspaltung mit 4 Mitarbeitern und mache sozusagen in der eigenen Kanzlei weiter.
Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ihr habt quasi in der Nachfolge die Reißleine gezogen, du bist wieder raus. Aus der Kanzlei deines Vaters hast dich komplett selbstständig gemacht und auch noch Mitarbeiter mitgenommen. Wie waren da ich kann mir vorstellen, dass schon alles irgendwie auch in der emotional belastende Phase war. Wie war denn die Reaktion von deinem Vater oder vielleicht auch vom privaten Umfeld darauf?
Ja, erstmal natürlich die Überraschung, beziehungsweise eher eine negative Überraschung im ersten Schritt. Klar. Natürlich. Es war aber natürlich so, das muss man auch dazu sagen, es war quasi die Mitarbeiter, die sich dann entschieden haben, bei mir mit in die Kanzlei zu kommen, waren dann diejenigen, die auch in meiner Zeit sozusagen in die Kanzlei gekommen sind, wo ich schon da war. Also sozusagen die mit mir sich in der Kanzlei entwickelt haben. Also niemanden sozusagen wenn man es jetzt so will, von der alten Stammmannschaft, dass da quasi jetzt irgendwo gegeneinander gearbeitet wurde, sondern eher so, dass man gemerkt hat, okay, man hat die Mandate zusammen, man hat mehr Zeit zusammen sozusagen aufgrund von den Tätigkeiten und dann war einfach die Idee da zu sagen, okay, passt es für die Mitarbeiter auch und die haben sich dann erfreulicherweise eben dafür entschieden, dieses, muss man ja auch ganz klar sagen, dieses Risiko, aus einer gesicherten Kanzlei rauszugehen, haben sich für mich entschieden, wo ich auch sehr dankbar bin dafür. Und insofern hat es, glaube ich, insgesamt auch für mehr Ruhe und mehr Klarheit dann im ganzen Team gesorgt.
Und wie war die Reaktion von den Mandanten? Also du hast ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen Kontakt dann auch mitgenommen. Was ja, ich meine, wenn jemand von dir sonst auch vertrauensvoll beraten wird, dann ist das ja sehr naheliegend, dass man dir dann auch folgt. Wie war da die Reaktion?
Ja, das war auch überraschend positiv eigentlich im Endeffekt. Oder es hat relativ gut funktioniert dahingehend, dass wir sagen konnten, die Mitarbeiter bleiben bei den Mandanten, weil das natürlich auch immer ein wichtiger Punkt ist für die. Wer ist der neue Bearbeiter für die? Ja. Und letztlich war es dann so, dass quasi die Mitarbeiter, die mit mir gewechselt sind, auch entsprechend ihre Mandate dann weiter bearbeiten konnten. Zum Großteil zumindest, kleine Umsortierung gab es natürlich, aber zum Großteil sind die Mandanten dann sozusagen, die ich vorher bearbeitet habe, auch mit mir mitgekommen. Und insofern war das jetzt aus meiner Sicht für alle Seiten auch dann wieder eine gute Lösung, um zu sagen, okay, man kann damit neu anfangen.
Cool. Ja. Wie hat es auf der familiären Seite, also bei deinem Vater, da hast du gerade schon gesagt, das Verhältnis ist sogar besser geworden.
Definitiv.
Wie denkt deine Mutter über das Thema?
Ja, ich glaube, sie war auch einfach froh, dass man sich dann geeinigt hat.
Okay. das ist doch schön. So, und dann seid ihr, ich weiß gar nicht, wie das bei Steuerkanzleien ist. Ist man da so richtig krasser Wettbewerb oder ist eigentlich der Bedarf an Beratung so groß, dass man sich die Mandanten eh aussuchen kann? Seid ihr jetzt heute Konkurrenten oder?
Also ich sehe es definitiv nicht so, weil die Marktlage ist ja die, dass man wirklich genügend Mandanten gewinnen kann, ja. und das Potenzial definitiv da ist. Und ich sage mal so, das sehe ich jetzt definitiv nicht als Konkurrenz an, dass man sozusagen da sich in die Quere kommt. Also das war jetzt tatsächlich nie der Fall. Eher sogar, okay, dass man mal kurz immer mal wieder nochmal zusammenarbeitet, nochmal Themen kurz auch bespricht. Natürlich nicht so intensiv wie früher, aber auf einer ganz normalen partnerschaftlichen, freundschaftlichen, familiären Ebene.
Das heißt, wie viele Mitarbeiter hast du dann jetzt?
Wir sind jetzt 5 und bauen jetzt sozusagen dann nochmal auf 7 Mitarbeiter. Also die Idee ist dann jetzt mal so in dieser Konstellation jetzt ungefähr jedes Jahr quasi einen Mitarbeiter und die entsprechenden Mandanten dazu zu gewinnen. Und mittelfristig ist dann auch mein Ziel, eben das von den Strukturen her so aufzubauen, dass ich eventuell einen Teamleiter habe oder einen zweiten Steuerberater, der mit in der Kanzlei ist, um die Stabilität einfach von der Kanzlei zu erhöhen, weil es ist ja nie so sinnvoll, wenn alles sozusagen an einem Kopf hängt.
Richtig.
Und das ist schon mein Ziel, dass man quasi nach dieser Aufbauphase auch versucht, da mehr Stabilität reinzubringen und die Strukturen zu schaffen, um dann auch in Zukunft, also natürlich nicht, ich sage immer wichtig, es muss ein gesundes Wachstum sein, es muss nie ein Wachstum sein nach mit dem Holzhammer beziehungsweise mit der Rakete oder wie auch immer man welches Bild man wenden will. So ist die Zielsetzung für mich, das weiter auszubauen. Wir sind gerade vor allem eben im Bereich Handwerk auch sehr aktiv. Und
also das heißt, euer Geschäftsmodell ist quasi so die klassischen Steuerberatertätigkeiten. Das heißt, ihr beratet Betriebe und Privatpersonen so in den klassischen allen steuerlichen Belangen von Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Voranmeldung, keine Ahnung was.
Ja, es ist mehr so, dass wir schon eine Spezialisierung oder ein größeres Gewicht jetzt eben auf das Thema Handwerk gelegt haben. Also wir haben auch andere Branchen noch, aber überwiegend tatsächlich Betriebe, sehr, sehr wenig klassische Einkommensteuern, die werden sozusagen auch mittelfristig sozusagen wahrscheinlich wegfallen und dass man quasi weiter in diesen betrieblichen Kontext geht mit eben Buchhaltung, Jahresabschluss, Lohn von den Betrieben, insbesondere im Bereich Handwerk. Und zusätzlich natürlich, warum die Leute quasi zu uns wechseln, ist häufig eben der Fall, entweder eben Nachfolgethemen oder steuerliche Gestaltungsthemen, die wir dann versuchen einfach auch noch neben dem, also quasi zusätzlich zu dem laufenden Geschäft natürlich abzudecken, weil das ist letztlich das Entscheidende, welche Strategie hat man, wie sieht die steuerliche Struktur aus für die Zukunft, wer dann im Endeffekt den Jahresabschluss und die Buchhaltung macht, ich sage mal so, das ist dann oft nicht das alles Entscheidende.
Ja, dann hast du jetzt gerade super den Bogen gespannt zu unserem zweiten inhaltlichen Schwerpunkt hier in dem Gespräch heute, weil wir neben deiner eigenen Story ja gerne auch noch hören wollen, was kann ich denn als Unternehmer heute vielleicht schon machen, um eine Nachfolge zu begünstigen oder so. Aus deiner Sicht, wann sollte ich, also erst vielleicht nochmal der Disclaimer, wir machen hier natürlich keine Steuerberatung, auch wenn du sogar Steuerberater bist, aber wir geben ja hier nur Impulse, damit die Leute ans Nachdenken kommen und das notfalls mit einem Profi besprechen können. Also wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei deinem Mandantenstamm, Handwerksbetrieb, keine Ahnung, Dachdecker, Fliesenleger, Heizung, Sanitär, 30, 40 Mitarbeiter, arbeitet mit seinem Steuerberater, vielleicht auch schon mit euch zusammen, ihr macht den Lohn, ihr macht die ganzen steuerlichen Themen und der kommt irgendwann mit. Wann sollte der auf dich zukommen, um über das Thema Nachfolge zu sprechen? In welchem Alter oder in welchem Abstand vom Ausscheidensstichtag?
Ja, was es da im Prinzip gibt, also einen festen Zeitpunkt ist natürlich wieder eher schwierig zu nennen, aber dass es quasi irgendwo absehbar ist, die Nachfolge steht an, vielleicht der eben Nachfolger in der Familie oder von extern ist schon im Betrieb bei und hat dann sozusagen die Ambition oder die Planung geht in die Richtung. Also es gibt steuerlich Sperrfristen, sage ich mal, von so 5 bis 7 Jahren. Ob man die aber dann jedes Mal nutzt, ob die überhaupt relevant sind, das sozusagen ist die Frage. Aber es ist definitiv hilfreich, vorher mal zu sagen, in welche Struktur wollen wir aus jetziger Sicht gehen? Wo fühlt sich eben sowohl die abgebende Generation wohl, also mit welcher Lösung, als auch quasi die Nachfolgergeneration. Da ist meine Erfahrung, dass man tendenziell dann auch mehr mit haftungsbeschränkten Gesellschaften arbeitet, als jetzt wie teilweise vorher üblich mit einem Einzelunternehmen, dass quasi die jüngere Generation da etwas mehr Wert drauf legt auf diese Haftungsbeschränkung. Und gleichzeitig auch gibt es natürlich auch von sozusagen dem ganzen Medialen, was da um die ganzen steuerlichen Themen mittlerweile gespielt wird, gibt es natürlich, habe ich auch letztens wieder erlebt, unterschiedliche Erwartungen, gerade bei den Jüngeren, die sind da relativ offen für solche Themen, wie jetzt Holdingstrukturen zum Beispiel, in sozusagen abgebenden Generationen, dann muss vielleicht ein bisschen diese Unklarheit irgendwo rausnehmen und muss ein bisschen dieses ganze Thema erklären, weil es ist viel, wird auch medial irgendwo dann falsch oder vielleicht etwas zu kurz erklärt. Und da muss ich dann also regelmäßig einfach so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
Ja, also nachvollziehbar. Das heißt, wenn jetzt jemand, ich sag mal, als Einzelunternehmer kommt, dann geht die Tendenz eher dahin, dass man sagt, okay, wir machen erstmal eine GmbH oder GmbH und Co. KG oder irgendwie sowas.
Richtig. Ja, also ja. Statt GbR, wenn man sagt, jetzt sind wir bei 2 Personen GbR, OHG oder sowas, da geht die Tendenz klar zu den haftungsbeschränkten Gesellschaften.
Okay, und jetzt, ja, Thema Holdingstrukturen ist ja gerade schon gefallen, ne? Da brauche ich ja nur YouTube aufmachen, vielleicht, warum auch immer der Algorithmus mir sowas vorschlägt. Ich mache YouTube auf und da sitzen dann gut aussehende junge Profis und erklären mir, du brauchst eine Holding. Wann brauche ich sie denn wirklich?
Ja, das ist eine gute Frage. Das bekomme ich auch tatsächlich häufig. Also ich sage immer, wann braucht man eine Holdingstruktur? Zum einen einmal, wenn man unten bei der operativen Gesellschaft anfängt und sagt, okay, brauche ich überhaupt eine GmbH? Das ist sozusagen die erste Frage, die man sich quasi in dem Rahmen stellen muss. Und dann stelle ich immer die Frage, okay, wie viel braucht man sozusagen zur privaten Lebensführung, für den privaten Konsum, sage ich jetzt mal, wie hoch muss mein oder sollte mein Geschäftsführergehalt sein? Wenn ich jetzt aus der Welt vom Einzelunternehmen oder von der Personengesellschaft komme, da ist natürlich, okay, der Gewinn, der da ist, wird im Zweifelsfall versteuert. Es gibt Thesaurierungsmöglichkeiten im Steuerrecht, die sind aber jetzt in diesen beiden Rechtsformen relativ kompliziert und werden auch in der Praxis kaum angewendet. Also dann wäre klassisch der Fall, dass man sagt, okay, wenn nach Unternehmerlohn noch ein Gewinn von, sage ich jetzt mal, 20.000 bis 50.000 übrig bleibt, über die Zeit, dann sollte man auf jeden Fall schon mal nachdenken, eine GmbH zu gründen und hat dann natürlich schon mal den gewissen Vorteil, statt den 42-45% in der Einkommensteuer nur eine Steuer von ungefähr 30% zu haben. Klar, man muss dazu sagen, die Besteuerung führt dazu, dass das Geld erstmal nur auf der GmbH-Ebene ist und da erstmal liegt. Das ist noch kein privates Vermögen. Man kann sich natürlich dann Gedanken machen, okay, was mache ich dann mit dem Geld? Und da ist häufig natürlich die Idee, nicht zu sagen, ich schütte das aus, weil dann ist die Besteuerung im Endeffekt natürlich wieder höher, sondern zu sagen, ich investiere das Geld, die überschüssige, die zusätzliche Liquidität, entweder direkt in den Betrieb, wenn ich beispielsweise betriebliche Immobilien oder sowas mir anschaffen möchte, oder ich mache Kapitalanlagen beispielsweise oder Anlageimmobilien auf Ebene von der GmbH, beziehungsweise noch besser, und da kommt jetzt die Holding ins Spiel, zu sagen, nicht in dem operativen Mantel der GmbH, der operativen, das aufzubauen, sondern zu sagen, okay, das Vermögen sollte aus Haftungsgründen lieber raus aus der operativen Gesellschaft, weil sonst baue ich ja regelmäßig da sehr hohe Vermögen auf, die aber quasi immer von dem Geschäftsrisiko sozusagen umfasst sind.
Ja.
Und nicht nur natürlich bei diesen 25.000 Euro, sondern eben vom gesamten Unternehmensvermögen, die im Feuer stehen sozusagen. Und da nutzt man natürlich dann die Holding, um zu sagen, okay, ich kann mehr oder weniger steuerfrei mit diesen 1,5% das Vermögen nach oben in meine oder eine Familienholding transferieren und kann dann da das Geld anlegen, ohne dass weiterhin Risiken bestehen, dass das schön von der Haftung her nach unten abgegrenzt ist.
Ja, also Haftung ist ein Thema. Und wenn ich natürlich aus der operativen GmbH dann Gewinne ausschütte, also ich sag mal, in meinem laienhaften Wissen, die richtige Steuerbelastung entsteht ja eigentlich erst, wenn es ins Privatvermögen ausgeschüttet wird. Solange es ja zwischen den Gesellschaften bleibt, ist es ja noch so ein bisschen, ich sag mal, begünstigt.
Aber richtig, genau.
Könnte man meine Holding quasi halt als Spardose sehen, aus der ich dann weitere Investments tätige.
Genau, also das ist sozusagen die Idee, die man sozusagen da verstehen muss, dass ich sage, okay, ich brauche dieses Geld nicht unbedingt auf der privaten Ebene, sondern kann die Holding nutzen, um entweder direkt in der Holding Vermögen aufzubauen oder anzulegen, als auch natürlich zu sagen, ich gebe ein Darlehen mir meinetwegen auch privat raus, wenn ich jetzt in Immobilien investiere und zahle dann Zinsen an meine eigene Holding, verwende die wie eine Art von Bank und habe dann natürlich, kann daraus sogar auch nochmal steuerliche Vorteile generieren. Aber was natürlich ein wichtiger Punkt ist, man zahlt trotzdem immer diese 30% unten auf der operativen Ebene, weil oft auch teilweise Fragen kommen, ja, mit Holding zahle ich dann auf einmal nur noch 1,5% auf alles. Das ist leider nicht der Fall. Da muss ich die Leute oft enttäuschen.
Ja, gut.
Die nur oberflächlich mal geschaut haben.
Ja, also von irgendwas muss der Staat ja unser schnelles Internet, die tollen Schulen und das grandiose Gesundheitssystem finanzieren.
Ganz genau.
Okay, ja, danke für den kurzen Deep Dive. Also heißt, wenn jetzt jemand zu euch kommt, ihr würdet ihm quasi helfen, diese ganzen, ich sag mal, Rechenbeispiele durchzuspielen. Es gibt ja historische Zahlen, ihr spielt das durch, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ihr helft irgendwie, wahrscheinlich aus eurem Netzwerk habt ihr wahrscheinlich irgendwo noch einen Gesellschaftsrechtler und einen Notar, der dann, wo man das Ganze dann anstößt, dass das operativ in die Gänge kommt.
Genau, also das ist quasi so. Und es ist ja klar, es braucht definitiv nicht jeder eine Holding. Das muss man auch einfach mal klar sagen. Manche Leute sagen, sie sind mit einer GmbH und Co. KG super zufrieden, weil sie sagen, okay, ich kann den Gewinn einfach rausnehmen, wie ich will. Ich habe trotzdem die Haftungsbeschränkung und ich möchte sozusagen von den Gewinnen leben. Ich möchte mir was gönnen. Dann ist GmbH und Co. KG die bessere Struktur als die Holding. Holding ist vor allem, wenn man sozusagen das einordnen will, für den Vermögensaufbau letztlich gedacht, dass man
das heißt, wenn ich nicht konsumiert. Ja, also heißt, ich muss sowieso früh genug anfangen damit sich das alles irgendwie auch noch lohnt. Und das Zweite, also auch aus meiner Erfahrung, ist eine Holding, so ein bisschen Kosten produziert die ja auch, weil die braucht auch irgendwie einen Jahresabschluss und ein paar, ne, so ein bisschen drumherum hat die dann auch. Also es muss dann schon am Ende auch des Tages auch im operativen Unternehmen was überbleiben, damit sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt.
Richtig, also ich sage immer, so als Daumenregel, man sollte ungefähr 100.000 Euro ausschüttbaren Gewinn unten in der operativen Gesellschaft ansammeln, den man dann nach oben ausschütten kann. Und dann, wenn man jetzt quasi von den Kosten her denkt, sage ich mal 1.000 bis 1.500 Euro im Jahr für die Holding, was zwar Geld ist. Aber wenn man das Ganze als Versicherung ansieht gegen die Haft, also sozusagen für die Haftung, für den Haftungsschutz, dann ist es aus meiner Sicht in Ordnung und hat dann quasi dieses Vermögen in der Holding und kann damit weiterarbeiten. Gibt ja auch dann wieder Begünstigungen. Also man kann Immobilien Gewinne bzw. Vermietungsgewinne kann man, wenn man in der Holding sonst keine operativen Tätigkeiten hat, kann man die dann auch nur mit 15,8, also nur mit der Körperschaftssteuer und Soli versteuern. Kapitalanlagen, Aktienverkäufe, ETFs sind etwas günstiger zu besteuern als auf dem Privatbereich. Also insofern hat man auch bei dem laufenden Vermögensaufbau dann noch einen gewissen Vorteil in der Holding.
Gut, aber dann wird auch relativ klar, warum man dann vielleicht seine Steuererklärung nicht mehr selber macht, sondern jemand braucht, der diese ganzen Regelungen kennt.
Das ist richtig, genau.
Okay. Gibt es denn außer diesem Thema Holdingstruktur noch andere Dinge, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Unternehmer, mein Tagesgeschäft läuft ganz gut, oder ich formuliere es auch, ich bin Nachfolger und ich habe bin jetzt vielleicht auch schon ein paar Jahre irgendwie sattelfest im Unternehmen. Was sind so Dinge, die du regelmäßig empfiehlst, wenn man sagt, okay, ich will irgendwie mittelfristig Kapital aufbauen? Gibt es da irgendwie so Dinge, wo du sagst, okay, die haben sich irgendwie bewährt?
Also zum einen ist es wichtig, dass jeder erst einmal, würde ich sagen, selber schaut, welche Vermögensform liegt ihm, womit will man sich beschäftigen. Das ist mal sozusagen ein Part. Und das kann man dann natürlich intensivieren, steuerlich auch optimieren. Gerade im Bereich Immobilien kann man natürlich wahnsinnig viel machen, also sowohl in den Strukturen als auch außerhalb, dass man quasi privat die Immobilien, die ein negatives Ergebnis haben, steuerlich ganz einfach im Privatbereich kauft, darüber sozusagen dann Verluste generiert, die mit anderen Einkünften verrechenbar sind, und in der Struktur natürlich Immobilien mit einer hohen Rendite, mit einem steuerlichen Überschuss belässt. Und sozusagen da dann das Beste, wenn man es so will, aus beiden Welten hat. Letztlich muss aber jeder natürlich gucken, wie viel Diversifikation will man natürlich auch haben, dass man auch sagt, okay, ich habe jetzt nicht nur alles auf meinetwegen Immobilien oder auf den Aktienmarkt gesetzt, sondern kann quasi auch in der Struktur, und da ist es relativ egal, ob es jetzt Privat- oder Betriebsvermögen ist, kann man eigentlich gedanklich mehr oder weniger ausblenden, dass man einfach sagt, okay, wo ist der richtige Platz für diesen Vermögenswert, kann den zuordnen in der Struktur, und dann ist sozusagen eigentlich das steuerlich sehr gut ausgestaltet.
Ja, klar. Für Immobilien muss man natürlich auch der Typ sein, je nachdem, was es für Immobilien sind. Und ich habe mir das auch immer ganz toll vorgestellt, bis du dann auch mal Vermieter bist und dich mit den ganzen Kleinigkeiten beschäftigen darfst. Ja, aber das kann ja jeder für sich beantworten.
Genau.
Ja. Und gibt es so grobe Fehler, die du immer wieder beobachtest, wo du regelmäßig die Hände über den Kopf zusammenschlägst, wenn ein Mandant zu dir kommt?
Ich würde es nicht grobe Fehler nennen, weil es ist, viel wird einfach Potenzial nicht genutzt, steuerliches Potenzial. Was eine Konstellation ist, die so ganz üblich ist in den Betrieben. Ich habe ein Einzelunternehmen mit der Betriebsimmobilie quasi im Einzelunternehmen oder habe vielleicht eine operative GmbH und habe eine Betriebsausspaltung. Das ist ja so eine Konstellation, dass quasi dann die Immobilie bzw. dieses Objekt immer auch Betriebsvermögen ist, fiktiv über die GmbH. Und darüber habe ich natürlich über die Laufzeit eine sehr hohe Steuerbelastung und im Einzelunternehmen sowieso alles in einem Betrieb. Da gibt es natürlich Optimierungsmöglichkeiten mit einer Immobilien-GmbH, die wirklich leicht umzusetzen sind, vor allem halt dann leicht, wenn man sozusagen an dem Punkt steht und sagt, ich möchte jetzt eine Betriebsimmobilie erwerben, dann ist die Struktur sehr leicht und kostengünstig aufsetzbar. Wenn man dann sozusagen die Immobilie wieder rauslösen muss, entweder aus der GmbH, aus der operativen oder aus dem Einzelunternehmen, dann ist es natürlich wesentlich aufwendiger. Aber ist auch noch möglich. Und vielleicht ein zweiter Punkt, wo man da noch sagen kann, ist, gerade weil du das vorher angesprochen hast mit dem Thema Investoren, dass sich zumindest jeder seine eigene Holding gönnen sollte. Weil gerade wenn man sozusagen dann ein gemeinsames Investment hat und eine gemeinsame Holding, dann ist es natürlich der der Streitpunkt, was macht man dann mit dem Geld, nicht gelöst, sondern ja. Das löst man üblicherweise nur dann, wenn jeder seine eigene Holding hat und sagen kann, ja, ich will alles Geld ausschütten oder ich will alles Geld in meiner Holding reinvestieren.
Das ja, ist eigentlich ja genau, unterschiedliche Erwartungen an die Ausschüttungspolitik, die können ja auch zu einem Konfliktthema werden.
Richtig, das, ja.
Nachvollziehbar. Okay, und ein letzter Punkt vielleicht noch so aus deiner Praxis. Es soll ja Betriebe geben, da versucht man das ein oder andere private Spielzeug vielleicht über das Unternehmen abzuwickeln oder dann werden ganz, ganz klassisch die Winterräder des Privatautos der Frau, die werden natürlich auch über die Firma gekauft und oder der Pferdeanhänger der Tochter ist dann auch irgendwie über die Firma angemeldet und solche Dinge soll es ja geben. Also ich bin da nicht so ein Freund davon, aber hast du da schon mal richtig, bei einem Mandanten richtig Stress gehabt mit solchen Konstellationen oder dass das bei einer Betriebsprüfung aufgekommen ist?
Also meine Erfahrung oder sage ich mal, es ist so eine gewisse Entwicklung. Aus meiner Sicht war das früher viel mehr Thema zu sagen, okay, welche Sachen kann ich vom Privatbereich da irgendwo absetzen? Die Möglichkeiten sind aber über die Zeit deutlich beschränkt worden, auch gerade beim Auto, beim Kfz ist es auch so, da muss man wirklich darauf achten, macht es überhaupt im Betriebsvermögen Sinn oder nicht vielleicht doch privat und rechnet es vielleicht im Betrieb ab. Aber diese ganzen Themen im Graubereich, ja gut, ich muss es als Steuerberater natürlich sagen, aber tatsächlich auch aus vollkommen eigener Überzeugung zu sagen, lass mal bitte diese Themen beiseite, die bringen wirklich in der Betriebsprüfung ein so hohes, aber unnötiges Risiko mit. Lass uns doch bitte lieber über die Strukturen sprechen, über die Gestaltungsmöglichkeiten, die quasi auf der rechtlichen Ebene dann zu diskutieren sind, wo man aber dann nie sagen kann, okay, das ist jetzt Steuerhinterziehung oder so, ich kann da jetzt sozusagen ein Riesenproblem bekommen, sondern zu sagen, okay, das ist eine rechtliche Auslegungssache und die kann so oder so beurteilt werden. Meine Tendenz ist auch nie da voll an die Grenze zu gehen. Können andere Berater machen, aber man sollte immer meine Empfehlung, die Dinge, die gut, einfach, günstig umsetzbar sind, die mitzunehmen und dann ist man üblicherweise schon bei 70-80% von dem, was geht und die restlichen 20% sind dann meistens mit einem sehr hohen Risiko und auch mit entsprechenden Kosten dann oft verbunden.
Ja, und ich denke mir immer, die Energie, die man da jetzt so rein investiert, um die Sachen da irgendwie hinzubiegen, da denke ich mir, wenn man die Energie lieber in seine Mitarbeiter, in seine Innovation, in sein Geschäftsmodell, in sein Marketing, wo auch immer rein investiert, müsste eigentlich der Return on Investment viel größer sein, als wenn ich so über solche Kleinigkeiten mir einen Kopf mache. Ne?
Richtig. Und das bindet dann eben Kapazitäten und diese Kapazitäten sehe ich ganz genauso. Die müssen woanders eingesetzt werden.
Okay, ja, cool. Danke für die Einschätzung aus deiner Steuerberaterpraxis. Wenn du jetzt nach vorne guckst, wo möchtest du mit deiner Kanzlei hin? Hast du schon so ein bisschen angeteasert, ihr wollt so, gesund wachsen. Gibt es denn noch andere Ziele so in der Unternehmensentwicklung? Wenn du jetzt sagst, okay, wo wollen wir in 5 Jahren qualitativ stehen? Hast du da noch Pläne?
Ja, also qualitativ stehen wir aus meiner Sicht schon wirklich relativ gut da. Das war so ein ganz wichtiger Punkt für mich, von Anfang an gewisse Strukturen oder quasi Abläufe, Prozesse zu definieren. Das war mir sehr wichtig. Und insofern können wir, glaube ich, da qualitativ definitiv auf dieser Basis aufbauen und das quasi weiterentwickeln. Und vom Umfang her möchte ich, dass wir das sozusagen weiter ausbauen und dann so in dem Bereich vielleicht von eben 10 bis 12 Mitarbeiter mal sind, wo man dann sagen kann, okay, was wäre dann der nächste Schritt, wie kann es dann weitergehen? Aber das ist sozusagen so mein Ziel in den nächsten 4-5 Jahren.
Und was ist aktuell deine größte Herausforderung?
Ja, tatsächlich ist es so ganz klischeehaft bei den Steuerberatern das Mitarbeiterthema, wo sich natürlich immer mal wieder zeigt. jeder spricht drüber. Wir sind in der Branche, wo es wenig Mitarbeiter gibt. Man muss da wirklich kreativ sein und man muss auch viel, viel anbieten. Das machen wir auch. Das ist uns auch wichtig, sozusagen da die Mitarbeiter mit einzubeziehen, aber umgekehrt natürlich auch zu sagen, wir haben auch gewisse Erwartungshaltungen an die Mitarbeiter. Und wenn das nicht passt, dann macht man das nicht um jeden Preis, sondern man macht im Zweifelsfall weniger. Das ist sozusagen auch ein Punkt im Wachstum, eine Strategie. Man macht im Zweifelsfall weniger Mandate, aber die auf einer qualitativ hochwertigen Basis und kann dann eben von da aus wieder weiter wachsen und Leute suchen, die dann auch wirklich ins Team passen und die das, die Kanzlei nach vorne bringen.
Ja, ja, ich glaube, das kippt aber gerade auch in vielen Bereichen, vielleicht auch durch die aktuelle konjunkturelle Lage, aber ich sag mal, es gab ja zwischendurch Jahre, da hatte man das Gefühl gehabt, wir Arbeitgeber übertrumpfen uns mit Benefits und keine Ahnung was, tragen den Mitarbeiter auf der Sänfte bis zum Schreibtisch, damit er da dann seine 4-Tage-Woche mit Sabbatical und so machen kann. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das bei vielen Arbeitgebern jetzt auch ein bisschen ernüchternd ist nach dem Motto, ja, irgendwie habe ich trotzdem noch die gleichen Themen. Und
es wird langsam besser. Ja, ne? Es hat sich etwas entspannt. Es war schon deutlich heftiger. Ja. Aber gewisserweise akut ist das Thema immer noch, weil wir natürlich auch von der demografischen Entwicklung natürlich damit rechnen können, dass es damit nicht leichter wird.
Das löst sich nicht strukturell. Nee, das ist so. Ja, genau. Okay. Und ja, in diesem ganzen anspruchsvollen Unternehmeralltag, wie schöpfst du für dich Kraft? Wo schaltest du ab?
Mir ist tatsächlich sehr wichtig, dass ich da eben einen Ausgleich auch zu dem ganzen täglichen Geschäft habe. Also mir ist mein Sport und die Familie definitiv wichtig und ich kann aus beiden sehr gut meine Akkus sozusagen wieder aufladen. Und das ist eben für mich, ja, sind es zwei wesentliche Punkte, wie man dieses Unternehmertum auch eben positiv gestalten kann, ohne selber dann kaputt zu gehen.
Ja.
Und sau seine eigenen Werte, so wie du es vorher angesprochen hast, irgendwo seine Freiheiten, die man auch im Unternehmertum hat, auch zwischendurch zu nutzen, weil ansonsten hat man keine, also man muss es einfach nutzen, um sozusagen dann auch wieder die Kraft zu finden und die neuen Aufgaben anzugehen, sage ich jetzt mal so.
Ja, ich beschreibe das auch immer ganz gerne als Pendel. Ne? Auf der einen Seite, also ich glaube, unser Pendel als Unternehmer schlägt einfach weiter aus. Wir haben irgendwo mehr Freiheiten. Wir können sicherlich irgendwo mal unsere Termine besser gestalten, als das jetzt jemand machen könnte, der irgendwo in Schicht arbeitet. Auf der anderen Seite hast du natürlich mehr Verantwortung und musst in stressigen Phasen auch mal da eine Schippe drauflegen, was vielleicht der normale Angestellte dann nicht immer so muss.
Ne? Ja, richtig. Da wird es auch manchmal härter.
Ja. Was findest du denn toll für dich als Unternehmer und was nervt dich?
Ja, das sind genau die Punkte. Also toll finde ich definitiv diese Freiheiten. Wie man sich selber persönlich weiterentwickelt, finde ich einfach wahnsinnig spannend, wenn man quasi da ein paar Jahre zurückblickt und sagt, okay, wie habe ich damals gedacht, wie denke ich heute? Das ist einfach wahnsinnig spannend und man kommt eben als Unternehmer mit Situationen und auch mit Menschen in Kontakt, die man sonst wahrscheinlich eben nicht hätte. Und das finde ich, diese Erfahrungen finde ich da wirklich so wertvoll, dass ich eben sage, auch klar stört einen manchmal was und man ist sozusagen auch mal in der Situation, wo man sagt, da hätte ich jetzt gerne eine Lösung, aber mir fällt momentan einfach keine ein. Aber auch dieser Prozess, das ist wichtig, den wertzuschätzen und dann zu sagen, okay, es ist auch spannend, mal quasi so eine Lösung oder quasi so ein Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, mit Leuten zu reden, sich einfach selber drum zu kümmern, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich probiere einfach mal was aus, meinetwegen. Ja. Und das ist wirklich das Spannende, wo man das Unternehmertum einfach, wo es einfach toll ist.
Ja, möchte ich nichts hinzufügen. So, abschließend eine Frage, die mich auch immer persönlich interessiert, weil das Thema Weiterentwicklung ist ja gerade schon gefallen. Welche Buch- oder Medienempfehlung hast du noch für unsere Hörer? Also was hat dich sehr weitergebracht oder was welche Lektüre oder sonstige Dinge kannst du uns empfehlen?
Das waren jetzt bei mir vor allem diese Bücher von Stefan Mehrer zum Beispiel. Das war sehr spannend, einfach mal quasi dieses, Bild Unternehmer zu sehen, welche Probleme gibt es, welche Themen fallen da so an und dann auch schön in so einer Geschichte aufbereitet. Es ist natürlich in der Realität oft nicht so spektakulär, aber das hat mir geholfen. Ein spannendes Buch fand ich auch noch, das geht, sage ich mal, so in so eine kooperative Richtung, das heißt Spielregeln für Game Changer. Das ist quasi auch so ein neuer Ansatz, quasi Unternehmensführung, wie man mit so einem Teil Gamification arbeiten kann und dann quasi diese auch oft natürlich schwierigen Themen, wo man sich sagt, boah, da weiß ich jetzt gar keine Lösung, das gedanklich in einen Bereich zieht, ich mache ein Spiel draus und erleichtere mir dadurch die Sache. Also das fand ich auch sehr ansprechend. Und dann finde ich einfach wichtig, man sollte aufmerksam, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, man darf aufmerksam bleiben, man kann sich von vielen Dingen inspirieren lassen und muss dann einfach Sachen für sich selber einordnen, was passt für einen. Und da bin ich auch, sage ich mal, auch Richtung Podcast mit Unternehmensführung und solchen Themen, finde ich immer sehr spannend.
Ja, cool. Ja, vielen Dank dafür. Gerne. Da war jetzt eine ganze Menge drin. Zum einen danke, dass du deine, man kann ja eigentlich nicht sagen, es ist eine nicht erfolgreiche Nachfolgegeschichte, weil irgendwie ist es ja doch jetzt erfolgreich. Also deine, sagen wir, besondere Nachfolgeerfahrung, dass du die so offen mit uns geteilt hast, die Einblicke in, ich sag mal, steuerliche oder finanzielle Planungsthemen für Unternehmer und eben ja auch zum Schluss deine Empfehlung und deine Wahrnehmung des Unternehmertums fand ich sehr, sehr erfrischend. Vielen Dank dafür, lieber Christian.
Gerne. Hat mich auch gefreut. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, soweit mein Interview mit Christian Steinhardt. Bei Christian bedanken für das tolle Gespräch, dafür, dass er seine nicht ganz einfache Nachfolgersituation mit uns hier geteilt hat, aber auch für seinen Input als Steuerberater. Und ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen. Falls ja, freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung in eurem Podcast-Player. Und wenn ihr sicher gehen wollt, dass in eurer Nachfolgegeschichte nicht Jahre später über unterschiedliche Werte stolpert, dann empfehle ich euch, auf meiner Webseite meine Nachfolge-Checkliste herunterzuladen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, weil darin werden auch die ganzen verschiedenen Aspekte einer Nachfolge abgefragt, wo ihr vielleicht im Vorfeld dran denken solltet, damit es euch nicht so geht wie Christian. Dass ihr nämlich Jahre später merkt, ey, wir haben hier Sand im Getriebe, hätten wir uns mal früher darüber unterhalten, was wir voneinander erwarten. Ja, trotzdem Respekt, Christian, dass du das so durchgezogen hast. Danke für deine Zeit hier. Und euch, liebe Hörer, wünsche ich jetzt noch eine erfolgreiche Restwoche. Macht's gut, bis demnächst.